Ja, so, ich freue mich, neue Gesichter heute zu sehen. Das ist schön, herzlich willkommen. Mein Name ist Scott und ich bin einer der Ältesten hier in der Gemeinde. Meine Familie und ich wohnen hier in Hamburg seit 2018. Wir kommen aus den Staaten, also besonders aus Texas, also für die Gäste hier. Und ja, wenn ihr Fragen zu der Gemeinde habt, dann dürft ihr gerne mich ansprechen. Aber ja, wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Wie gesagt, ich lebe hier seit 2018 mit meiner Familie in Hamburg und wir haben gelernt, diese wunderbare Stadt zu lieben. Wir haben so viel über diese Stadt gelernt. Und eine Sache, die wir an Hamburg lieben, ist, dass Hamburg für Kaffee bekannt ist. Wir haben eine der größten Häfen Europas. So Kaffeebohnen kommen aus der ganzen Welt hier nach Hamburg. Es gibt viele Kaffeeröstereien und einige der besten Kaffees hier in Deutschland. Und so, wenn du uns in unserer Wohnung besuchen würdest, dann würden wir dir wahrscheinlich einen Kaffee anbieten. Also wir trinken gerne Kaffee. Und höchstwahrscheinlich würde es sich um einen wirklichen guten Kaffee aus einer der Röstereien hier in der Stadt kommen. Also stell dir vor, du nimmst diesen Angebot an für Kaffee, du kommst zu unserem Tisch und ich gebe dir einen Kaffeebecher und dann nehme ich die Kaffeekanne und gieße nur eine kleine Menge in dem Becher. Gerade für ein oder zwei Schlucke Kaffee. Und das ist alles. Was würdest du denken in diesem Moment? Also, vielleicht würdest du sagen, also ich komme hier nie wieder. Also, er ist ein schrecklicher Gastgeber. Und dann, also hättest du recht, wenn das wirklich passiert. Aber ich habe dich gefragt, ob du einen Kaffee möchtest. Und ich habe dir einen Kaffee gegeben. Was ist dann das Problem? Das Problem ist, dass ich dir nicht genug gegeben habe, damit du den Kaffee wirklich erleben und genießen könntest. Um das zu tun, muss ich den Becher füllen, damit du mehr Kaffee trinken kannst. In unserem Text heute, wir sind in Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 19. Also wenn du eine Bibel dabei hast und möchtest mitlesen, Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 19. In diesem Text teilt Paulus der Gemeinde in Ephesus ein sehr kraftvolles und emotionsgeladenes Gebet mit, das er für sie gebetet hat. Er bittet darum, dass sie etwas ganz und gar erleben. Und was genau ist es, das sie erleben sollen? Das werden wir herausfinden und lernen, wenn wir diesen Text durchgehen. Und wir beginnen in Vers 14. Paulus, der Apostel Jesus, schreibt hier, deshalb, und so er beginnt mit diesem Wort deshalb. Also warum oder weshalb ist der deshalb da? Warum sehen wir das? Wenn wir ein Wort wie diesen sehen, müssen wir uns diese Fragen stellen. Dies ist ein Verweis auf das, was wir vor diesem Punkt in diesem Brief sehen. In gewisser Weise bezieht er sich in der Gesamtstruktur des Briefes auf alles, was in Kapitel 1, Kapitel 2 und im ersten Teil von Kapitel 3 steht. Aber im Besonderen bezieht Paulus auf die zweite Hälfte von Kapitel 2, wo er über die Einheit der Gemeinde spricht und darüber, wie Juden und Heiden in die Familie Gottes zusammen aufgenommen wurden. Und das war, also damals, das war ein Wunder. Und dann auch in Kapitel 1, Vers 3 verwendet er dieses Wort deshalb, um dann in einer Art Tangente darüber zu sprechen, wie ihm das Geheimnis der Aufnahme der Heiden in der Familie Gottes durch eine Offenbarung bekannt gemacht wurde. So, das war wie ein Tangent. Aber hier in Vers 14 nimmt er seinen Gedankengang wieder auf, Aber anstatt mehr zu erklären, gibt einen Bericht darüber, was für die Gläubigen, für die Christen in dieser Gemeinde in Ephesus betet. So, sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. So, dies ist ein Akt der Dankbarkeit und der Unterwerfung unter Gott und eine Haltung des Gebets. Er beugt seine Knie. Und ist dankbar für das, was Gott im Leben dieser Menschen in der Gemeinde, sowohl der Juden und auch der Heiden, getan hat, indem sie durch seine Gnade gerettet hat. So, Paulus unterwirft sich dem Willen des Vaters und ist sich bewusst, dass Gott der Souverän ist und alle Dinge unter Kontrolle hat. Wir sehen in diesem Vers auch, dass Gott große Achtung und Ehre entgegengebracht wird. Sagt, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. So, Paulus gibt uns hier keine Erklärung, was hier mit jedes Geschlecht meint. Man könnte das auch mit dem Wort Familie übersetzen. So, Geschlecht oder Familie. So, was meint genau? Ist es also jede Gruppe von Gläubigen im Himmel und auf Erden? Meint Engel im Himmel und Menschen auf der Erde? Spricht von Volksgruppen, biologische Familien? Wissen wir nicht genau, was meint. Es gibt definitiv ein Wortspiel hier auf der originalen Sprache im Griechisch. Benutzt das Wort Pater für Vater und Patria für Familie. Aber wir sind nicht ganz sicher, was mit Familie oder Geschlecht hier meint. Aber die Familie oder das Geschlecht ist nicht wirklich das, worauf Paulus sich hier konzentriert. Der Schwerpunkt ist der Vater. Es ist auf Gott. Was uns dieser Satz sagt, ist, dass Gott in unserer Welt aktiv ist und ist der Herrscher über die Welt und die Menschen in der Welt. Ist derjenige, der den Familien, den Gruppen und sogar den Einzelnen den Namen gibt. Dieser große, mächtige, souveräne Gott gibt uns unseren Namen. Und manchmal tut das, indem Vätern oder Eltern erlaubt, ihre Kinder zu benennen. Also das ist das Muster. Das sehen wir schon im Leben. Aber manchmal befiehlt den Menschen, ein Kind oder einen bestimmten Namen zu geben. So, wir sehen das auch in der Bibel, so zum Beispiel mit Johannes der Täufer, und dann Jesus gibt Simon einen neuen Namen, Petrus, so das sehen wir auch. Aber es zeigt einen Gott, der sowohl souverän als auch persönlich ist. Also herrscht über die Welt und kennt unseren Namen. Und Paulus bringt eine Bitte zu diesem Gott, zu diesem Vater. Wofür betet Paulus dann? Das nächste Wort in diesem Text ist das, am Anfang Vers 16. So, dies ist die erste von drei Stellen in diesem Text, an denen Paulus das griechische Wort hinne verwendet. Und benutzt dieses Wort zu erklären, wofür betet. Aber betet nicht für drei Dinge, für drei verschiedene Dinge. Diese Dinge bauen aufeinander auf. So, denkt an als Sprossen auf einer Leiter. Sozusagen. So, um das Ziel zu erreichen, muss man eine Sprosse nach der anderen hinaufsteigen. Und so, aber die gehören alle zusammen. Das ist eine Leiter. So, diese Dinge können nicht voneinander getrennt werden. Man kann Nummer 3 in diesem Text nicht erreichen, ohne Nummer 1 und 2 erreicht zu haben. So, um diese Dinge zu merken, können wir diese Sätze Henne 1, Henne 2 und Henne 3 nennen. Das machen wir als Beispiel. So, dann kannst du nach Hause gehen und sagen, ich habe ein Wort auf Griechisch gelernt, das Wort Henne. So, was ist Henne 1? Wir sehen in Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. So, zuerst sehen wir einen Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Alles, was Paulus jetzt sagen wird, basiert auf dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Eine Herrlichkeit, die wir nicht wirklich verstehen können. Später in diesem Kapitel, also am Ende dieses Kapitels, in Kapitel 3, Verse 20 und 21, geht Paulus noch ausführlicher darauf ein, wie herrlich Gott ist. Und es ist so ein wunderbarer Satz, kann man lesen. Aber für diesen Text müssen wir verstehen, dass die Herrlichkeit Gottes die Grundlage für dieses Gebet ist. Und Paulus betet, dass die Menschen, die Gläubigen in Ephesus, durch den Geist mit Kraft gestärkt werden und dass Christus in ihren Herzen wohnt. So, er bittet darum, dass sie mit einer übernatürlichen Kraft ausgestattet werden, die nicht aus ihnen selbst kommen kann. Sie ist nur möglich durch das Wirken des Geistes und die Innewohnung Christi. Das erinnert mich ein bisschen an den alten Zeichentrickfilm Popeye der Seemann. Ist das auf Deutsch? Ich weiß nicht. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war in Amerika, ich würde diesen Zeichentrickfilm manchmal am Samstagvormittag schauen. Jede Folie war das Gleiche. Also es war, Popeye findet sich in einer schwierigen Situation und er isst dann ein bisschen Spinat und dann plötzlich hat er eine außergewöhnliche Kraft und kann das Mädchen, das er liebt, retten oder sich aus den Schwierigkeiten befreien. So der Spinat würde ihn mit einer Kraft ausstatten, die er von sich aus offenbar nicht hatte. Aber die Kraft, die wir von dem Geist empfangen, von dem Heiligen Geist empfangen, und die Kraft, die wir haben, weil Christus in unseren Herzen wohnt, das ist keine physische Kraft, wie sie Popeye von dem Spinat bekommen würde. Zumindest ist das nicht das, worum Paulus betet. Wir sehen das gleich, was genau er meint. Aber das ist die Kraft, die wir in unserem Leben brauchen. Aber bevor wir lernen, also was genau diese Kraft ist, gibt es noch etwas Interessantes über dieses Gebet. Also erstens, dieses Gebet ist ein sehr trinitarisches Gebet. Das ist sehr interessant. Paulus betet zu dem Vater, wie wir in Vers 14 sehen. Und dann bittet er um Kraft durch den Heiligen Geist und die Innewohnung Jesu oder Christi. So das ist ein weiterer Beweis für die Ehre und die Herrlichkeit Gottes und für die Kraft, die hinter diesem Gebet steht. So, das ist erstens, es ist ein trinitarisches Gebet. Zweitens bemerken wir, für wen Paulus betet. Denkt daran, dass Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. So, diese Menschen sind Gläubige, sie sind Christen, sie sind schon Nachfolger Jesu. Sie haben ihre Sünden bereut oder bekennt und auf Jesus vertraut, um gerettet zu werden. Sie sind aus Gnade durch den Glauben gerettet worden, woran Paulus sie in Kapitel 2 erinnert hat. So haben Sie nicht schon den Heiligen Geist? Wohnt Christus nicht schon in Ihnen? Also ja und ja sind also die Antworten auf diese Frage. Sie haben schon den Heiligen Geist. Ja, Christus wohnt schon in Ihnen. Und so wie Paulus Sie in Kapitel 2 an die Wahrheiten Ihrer Errettung erinnerte, betet er, dass Sie immer wieder daran erinnert werden, dass Sie durch den Geist mit Kraft gestärkt werden und dass Christus durch den Glauben in Ihren Herzen wohnt. Er möchte, dass Sie ständig an diese Tatsache erinnert werden. Woher wissen wir das? Weil er dies in dem nächsten Satz weiter ausführt. Das ist Henne 2. So, am Anfang von Henne 2 sehen wir in der Mitte von Vers 17. Er sagt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Das ist ein interessanter Satz. Es ist nicht klar, ob er sich auf das bezieht, was zuvor in Henne 1 gesagt wurde, oder ob er sich auf das bezieht, was Paulus in Henne 2 sagen wird, oder ob er eine Verbindung zwischen beiden darstellt. Ich habe viele Kommentare über diesen Text gelesen und sie wissen nicht genau. Also ich werde nicht spekulieren. Aber es ist trotzdem wichtig und es gibt interessante Punkte, die wir daraus entnehmen können. Paulus verwendet hier zwei Metaphern. So, erstmal eine biologische Metapher, gewurzelt, so die sich auf Bäume bezieht. Und dann auch eine archäologische Metapher, gegründet, die sich auf ein Fundament eines Gebäudes bezieht. So, beide Bilder stellen etwas dar, das stark und stabil und zuverlässig ist und etwas, das nicht leicht zu zerstören ist. So, was ist dann dieses Fundament? Es ist die Liebe. Er sagt, in Liebe gewurzelt und gegründet. Aber ist es die Liebe zu Gott? Die Liebe von Gott zu uns oder die Liebe füreinander, also für andere Christen. So, ich denke, in diesem Zusammenhang, in diesem Text, geht es in erster Linie um die Liebe Gottes zu uns. Wir werden das in dem nächsten Teil dieses Abschnitts deutlicher sehen, aber wir können das auch im Kapitel 2 von diesem Brief sehen. Die Liebe Gottes ist es, die zu der Barmherzigkeit und Gnade Gottes geführt hat, die uns in der Errettung gezeigt wird, wie wir in Kapitel 2, Vers 4 sehen. Ich lese das kurz für uns vor. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. So, diese Liebe, die Gott uns gezeigt hat, führt dann dazu, dass wir Gott untereinander lieben und so eine wunderbare Einheit im Leib Christi demonstrieren. Also das ist wahr, aber es beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Und dann auch etwas Interessantes, dieses Bild eines starken Fundaments ist auch in Kapitel 2, Verse 20 bis 22 zu sehen. So, ich denke, also die Hauptaussage, die Paulus hier machen will, ist Gottes großartige und herrliche Liebe, die er uns gezeigt hat. So, dann jetzt können wir wirklich zu Henne 2 kommen. So, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, Vers 18, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. So, es gibt hier Verbindungen zwischen das erste Teil, Henne 1, und das zweite, Henne 2, die zeigen, dass es sich nicht um getrennte Bitten handelt, sondern dass sie alle aus einer Bitte miteinander verbunden sind. Paulus betet, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt werden, das sehen wir in Vers 16, damit sie die Stärke haben, zu begreifen oder zu erfassen, in Vers 18. Er betet, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt, das ist in Vers 17, damit sie die Liebe Christi erkennen, in Vers 19. So, wir sehen diese Verbindungen. Diese Bitten bauen einander auf. Und er bittet auch darum, dass sie die Kraft haben, mit allen anderen Heiligen zu begreifen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe der Liebe Christi ist, indem sie dann diese Einheit im Leib Christi zeigen. Worum geht es bei diesen vier Worten, so Breite, Länge, Tiefe, Höhe, die Paulus hier verwendet? Er versucht hier die Gesamtheit und den allumfassenden Charakter der Liebe Christi zu erklären. Wenn man die Liebe Christi in der Höhe messen würde, also wäre sie unendlich. Und wenn man die Liebe Christi in der Tiefe messen würde, ist es auch wieder unendlich. Und wenn man die Liebe Christi in der Länge oder Breite messen würde, wäre sie nochmal unendlich. In jede Richtung ist sie unendlich. Man kann der Liebe Christi keine Grenzen setzen. Paulus betet hier, dass die Gläubigen die Kraft haben, diese Wahrheit zu verstehen oder zu begreifen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist eine interessante Formulierung, denke ich. Für manche von uns mag es sogar verwirrend sein. Wie kann man etwas erkennen, das die Erkenntnis übersteigt? Das ist etwas, das über Kopfwissen oder intellektuelles Wissen hinausgeht. Also das reicht nicht. Es ist etwas, das erlebt werden muss. Und wiederum schreibt Paulus in diesem Text an Gläubige. Daran müssen wir denken. Wir müssen uns das erinnern. Haben Sie die Liebe Christi nicht schon erlebt? Ja, haben Sie, sicherlich. Aber Sie müssen die Liebe Christi weiterhin erleben. Es kann eigentlich Momente geben, sogar im Leben von Gläubigen, von Christen, in denen die Liebe Christi zwar intellektuell erkannt wird, aber nicht in einer Weise, die das Wissen oder Erkenntnis übersteigt. Sie wird nicht erlebt. Und ich kann ein persönliches Beispiel aus meinem Leben erzählen. Also von Juli 2022 bis Juli 2023 waren meine Familie nicht wieder in den Staaten, weil wir das für unser Unternehmen tun müssen. Das ist ein Teil unseres Jobs. Also wir arbeiten hier als Missionaren und wir müssen alle 4 oder 5 Jahre nach Amerika gehen und Kirchengemeinden dort berichten, was wir tun, wie sie uns noch weiter unterstützen. Und während dieses Jahres in den Staaten begann ich zu erkennen, wie müde und erschöpft ich war. Also die ersten 4,5 Jahre in Deutschland waren mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Aber dann auch die Jahre vorher, ich habe in Gemeinden in Texas gedient. Also alles verbunden waren voller Schwierigkeiten und ich war körperlich, seelisch, psychisch, geistlich erschöpft. Und ich war erschöpft, weil es ein Problem in meinem Leben gab. Jahrelang hatte ich die Überzeugung verinnerlicht, dass ich in dem Dienst hart arbeiten musste, um mich vor Gott zu beweisen. Also er hat mich zu diesem Dienst berufen und ich wollte zeigen, dass er keinen Fehler gemacht hat. Also in meinem Kopf wusste ich, dass diese Idee, dass das falsch und sündhaft war. Ich wusste, was in den Bibelversen stand. Ich hatte diese Verse eigentlich auswendig gelernt. Und ich wusste, dass meine Identität in Christus liegt und nicht in meinen Werken. Aber ich hatte diesen falschen Glauben immer noch verinnerlicht und arbeitete und arbeitete und arbeitete und arbeitete, um zu versuchen, Gottes Anerkennung zu gewinnen oder zu verdienen. Ich war immer noch gläubig. Ich war noch Christ und Nachfolger Jesu. Das glaube ich sicher. Aber ich hatte diesen falschen Glauben so verinnerlicht, dass er meine Beziehungen und meinen Dienst beeinträchtigte. Und ich dachte eigentlich in dieser Zeit darüber nach, zu kündigen und mir eine andere Arbeit zu suchen, die nicht mit dem Dienst zu tun hatte. Und eigentlich in meinen dunkelsten Momenten stellte ich den Sinn des Lebens überhaupt in Frage. Aber bevor ich eine Entscheidung über meine Zukunft im Dienst traf, dann habe ich entschieden, an einer geistlichen Kloster teilzunehmen und mit dem Herrn darüber zu sprechen. Ich verbringe ein bisschen Zeit mit Gott. So, ich bin nach Boston geflogen und dann habe ich ein Auto gemietet und bin nach Maine gefahren, oder Maine. Das ist eine sehr nördliche Stadt, viel Natur, es ist sehr schön. Und ich habe eine Woche allein mit Gott verbracht. Oder, ja. Und ich verbrachte viel Zeit in der Bibel und viel Zeit im Gebet. Und ich begann, Gott meine Sünden zu bekennen. Vor allem die Sünde, dass ich versuchte und für die Anerkennung Gottes gearbeitet habe. Und so, ich habe zu Gott gesagt, ich weiß, was die Bibel über deine Liebe und über deine Gnade sagt. Ich weiß, dass ich diese Gnade mir nicht durch Werke verdienen kann. Aber ich habe diesen falschen Glauben verinnerlicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich deine Liebe oder deine Gnade erlebe. Aber ich möchte das. Bitte mach deine Liebe und deine Gnade für mich real oder echt. Und dieser letzte Satz war die Hauptsache. Bitte lass deine Liebe und deine Gnade für mich echt sein. Das ist ein einfaches Gebet, aber sehr tiefgründig. Und ich bin kein Mensch, der viel Wert auf persönliche oder religiöse oder spirituelle Erfahrungen legt, um zu messen, was wahr ist. Aber was in diesem Moment in meinem Leben passiert, das bedeutet nicht, dass es für dich genauso wäre. Und so, das heißt nicht, dass du auch nach Boston fliegen musst und ein Auto mieten und nach Maine. Das muss man nicht. Es ist nur meine persönliche Geschichte. Aber ich begann in diesem Moment, die Liebe Christi wirklich zu erleben. Und ich begann zu weinen. Und in gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass Jesus mich umarmte und mir sagte, ich habe darauf gewartet, dass du das sagst. Dir ist vergeben. Und ich liebe dich. Und es war, als wäre mir eine große Last von den Schultern genommen worden, wie den Vers von Anfang dieses Gottesdienstes, das Thomas für uns gelesen hat. Und diese Erfahrung gab mir eine neue Ausdauer in dem Dienst. Ich fühlte mich wie ein neuer Mensch mit einer neuen Perspektive. Und das hat meinen Dienst in der Zukunft beeinflusst. In dem letzten Jahr, also wir sind jetzt seit einem Jahr wieder in Deutschland, ich hab mehr von Gott erlebt in diesem Jahr als in den ersten 4,5 Jahren. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass ich von einem rein intellektuellen Wissen zu einem erfahrungsmäßigen Wissen über die Liebe Christi übergegangen bin. Also das hat wirklich einen Einfluss auf meinen Dienst. Und es ist wirklich ein neues Erlebnis mit Jesus in meinem Leben. Und das führt uns dann zu Henne 3. Am Ende dieses Texts, Paulus schreibt in Vers 19, also in der Mitte von Vers 19, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Die Übersetzung hier aus dem Griechischen in Englisch hier ist etwas ungeschickt. Eigentlich hier die deutsche Übersetzung ist besser als die meisten englischen Übersetzungen. Die englischen Übersetzungen benutzen das Wort mit, aber hier ist es zu. Damit ihr erfüllt werdet bis zur oder zu der ganzen Fülle Gottes. Man könnte auch sagen, dass man bis zum Äußersten erfüllt wird. Paulus betet, dass die Gläubigen hier in Ephesus die Liebe Christi so erkennen, begreifen, erfassen und erleben, dass sie von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dass Gott in jedem Bereich ihres Lebens gegenwärtig und aktiv sei und dass sie ständig seine Liebe erleben und seine Gegenwart genießen. Das ist der Höhepunkt des Gebets von Paulus. Das ist das Ziel, für das er betet. Dass sie das erreichen, diese Erfüllung Gottes. Und das ist auch das Ziel für uns heute. Das ist das Ziel auch für uns. Wir müssen mit allem, was Gott ist, erfüllt werden. Wir sollen ihn in seiner Ganzheit erleben. Erfüllt bis zum Anschlag. Und so das hat, also bei dem Kloster letztes Jahr, das habe ich erlebt. Und seit dann bin ich von der Fülle Gottes mehr erfüllt als zuvor. So, zurück zu diesem Beispiel mit Kaffee. Ein oder zwei kleine Schlucke von der Fülle Gottes reichen nicht aus. Also sie muss bis zum Rand gefüllt werden. Und die Fülle Gottes hört nicht auf. Eine Tasse Kaffee, die nicht endet, mag für einige von uns schön klingen, für andere vielleicht nicht so schön, aber das wäre gefährlich für unsere Gesundheit. Ja? Aber eine nie endende Erfahrung oder Erlebnis der Fülle Gottes ist genau das, was wir brauchen. Und das ist für uns verfügbar. Wir können ihn für immer kennenlernen und erleben und es wird immer mehr zu wissen und mehr zu erleben. Diese Wahrheit kann dein Leben radikal verändern. Wenn du von der ganzen Fülle Gottes erfüllt bist, wird das deine Sicht auf das Leben verändern. Es wird deine Beziehungen verändern. Es wird deine Art zu arbeiten verändern. Es wird deinen Umgang mit deinem Ehepartner, deinen Kindern, Freunden und Nachbarn verändern. Es wird deine Einstellung gegenüber Ungläubigen verändern. Also die Menschen, die Jesus nicht kennen. besonders gegenüber denen, die nicht so aussehen wie du, nicht so reden wie du, nicht so denken wie du. Du wirst anfangen, ihnen mit Mitgefühl und Barmherzigkeit und Gnade zu begegnen, statt mit Bitterkeit, Ungeduld und Wut. Das wird es dir ermöglichen, die Kontrolle aufzugeben, die du in deinem Leben zu behalten versuchen, und Gott zu erlauben, in dir und durch dich auf eine Weise zu wirken, die du dich nie vorstellen könntest. Das ist möglich, wenn wir das glauben. So, was machen wir mit einem Text wie diesem? Kommt zum Schluss. Wenn du kein Nachfolger Jesu bist, also wenn du noch nicht an Jesus geglaubt hast, kannst du seine Liebe kennen und erleben. Das ist möglich. Das ist heute möglich. Paulus schreibt hier in Vers 17 von Christus, der durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Wenn du dein Glauben zur Errettung auf Jesus setzt, kannst du ein neues Leben mit ihm haben. Das bedeutet, dass du dein Leben Jesus übergibst und dich seiner Herrschaft unterwirfst. Du kannst nicht so viel sündigen, dass du außerhalb der Reichweite von Gottes Gnade stehst. Aber du kannst auch nicht genug tun, um sich Gottes Gnade zu verdienen. Du musst aufgeben und du musst bekennen, dass du gegen Gott gesündigt hast und dich von deiner Sünde abwenden oder umkehren. Du musst auch daran glauben, dass Jesus der Einzige ist, der dich mit Gott in Einklang bringen kann. Er hat die Strafe bezahlt, die wir für unsere Sünden gegen Gott verdient haben. Und durch seinen Tod und dann seine Auferstehung können wir in die Familie Gottes aufgenommen werden. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, was es bedeutet, die Liebe Gottes zu erleben und Jesus nachzufolgen, dann kannst du gerne mit mir nach dem Gottesdienst sprechen. Aber wenn du bereits ein Nachfolger Jesu bist, ist dieses Gebet für dich. Wir müssen uns das erinnern. Paulus schreibt an Menschen, die bereits in der Nachfolge Jesu stehen und ihm ihr Leben anvertrauten. Genauso wie Paulus dies für die Gläubigen in Ephesus betete, können auch wir diesen Text für uns beten. Wir können beten, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt, zu begreifen und dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, damit wir die Kraft haben, die ganze Liebe Christi zu verstehen und begreifen, damit die Fülle Gottes uns erfüllt und wir ihn tiefer kennenlernen und erleben können. Das ist möglich für uns. Und wenn du das tust und ernst meinst, wird es dein Leben verändern. Vielleicht musst du darum beten, dass Gott dir ein größeres und tieferes Verständnis für seine Liebe zu dir schenkt. Eine Liebe, die nie aufhört und immer wieder neu erlebt werden kann. Du musst von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Lass uns dafür beten. Gott, wir möchten deine Liebe wirklich erleben. Nicht nur intellektuell wissen oder erkennen, obwohl das wichtig ist, das müssen wir auch wissen. Aber wir müssen das wirklich erleben. Immer und immer wieder neu und neu erleben. Gott, hilf uns, das zu tun. Ich bete für alle, die hier sind. Wenn es jemand hier ist, die dich noch nicht kennt, dann Gott bete ich, dass heute der Tag wäre, wenn sie in deiner Familie aufgenommen werden. Aber besonders bete ich für die Menschen hier, die hier sind, die schon an dich geglaubt haben, an diese Hoffnung durch Jesus geglaubt haben. Weil wir wissen, das ist der Fall für die Gläubigen in Ephesus. Bitte zeig uns deine Liebe mehr und mehr jeden Tag. Obwohl wir schon das erlebt haben, brauchen wir neu und neue Erlebnisse oder Erfahrungen mit dir. Bitte zeig uns erneut deine Liebe, damit wir mit der ganzen, bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Und diese Dinge beten wir in dem Namen Jesus, der uns rettet. Amen.